Fest der Geschichtskritik. Nach einem Text des Schweizer Historikers Christoph Pfister. Gemeinhin nehmen wir an, alles, was über die Vergangenheit der Menschheit und auch der Erde geschrieben und gelehrt wird, sei wahr und verlässlich. Die Analyse der historischen Inhalte jedoch weist nach, dass dem nicht so ist. Das ist der Ansatzpunkt der Geschichts- und Chronologiekritik. Die Thematik hat zwei zentrale Aspekte. Problematisch und falsch sind sowohl die Inhalte wie die Datierungen der behaupteten und etablierten Geschichte, besonders der älteren Zeiten. Um es anders auszudrücken, die sichere, die nachweisbare Geschichte ist viel kürzer, als wir gemeinhin annehmen. Vorweg sind ein paar erkenntnistheoretische Feststellungen zu machen. Es wird allgemein anerkannt, dass man nicht in die Zukunft sehen kann. Es lassen sich höchstens ein paar Trends und Entwicklungen bestimmen. Wenn wir nicht in die Zukunft sehen können, so logischerweise auch nicht in die Vergangenheit. Hier beginnt die historische Widersprüchlichkeit. Wir Menschen wissen etwas von der Vergangenheit, überschätzen aber bei weitem die Möglichkeiten, diese umfassend zu kennen. Folglich ergibt sich eine erste Einschränkung in unserer historischen Wahrnehmung. Je weiter wir in die Vergangenheit vordringen, desto unsicherer und dunkler wird sie. Anders ausgedrückt, sicher ist nur die Gegenwart. Die Kenntnis der Vergangenheit hingegen wird ziemlich bald problematisch. Wenn wir etwas historisch darstellen wollen, müssen wir von der Jetztzeit ausgehen. Der Mensch mit seiner Kultur entwickelte Vorstellungen von Vergangenem und Zukünftigem. Um bei der Geschichte zu bleiben, diese stellen wir nicht so dar, wie es gewesen ist, sondern wie wir sie sehen wollen. So wenig wir in die Zukunft sehen können, so beschränkt auch in die Vergangenheit, wie schon gesagt. Diese Aussage stimmt nicht ganz. Unsere Kultur und Zivilisation hat neben Werkzeugen und Fertigkeiten auch Mittel entwickelt, um weiter als ein Menschenleben geschichtliche Dinge darzustellen. Wir schufen die Möglichkeit, Dinge schriftlich und bildlich zu dokumentieren und mit einem festen Zeitrahmen zu versehen. Aber diese einwandfrei dokumentierte Vergangenheit ist viel kürzer, als wir gemeinhin annehmen. Wenn wir auf der Zeitachse hinabsteigen, so werden sowohl die Inhalte und die Datierungen bald fragwürdig, dann irrelevant, zuletzt absurd. Geschichte zu schreiben ist löblich, aber was, wenn man über alte Zeiten und Orte nichts aussagen kann? Bezeichnungen helfen nicht weiter. Die Kelten sind ein nichtssagender Begriff. Dasselbe gilt von den alten Römern. Die Geschichtsanalyse hat die Aufgabe, wahre von falscher Geschichte, richtige von falschen Datierungen zu trennen. Anders ausgedrückt, es gibt eine Geschichte und eine Vorgeschichte. Erstere kennen wir, von der letzteren wissen wir wenig oder nichts. Diese Zweiteilung ist nicht absolut. Die wahre Geschichte, die Zeitgeschichte, weicht auf einer Zeitachse hinab, bald einer historischen Dämmerung, dann einer vollkommenen Geschichtsnacht, im Französischen La Nuit des Temps. Ein erstes Beispiel. Die Engländer entdeckten angeblich 1770 Australien. Die Entdeckung dieses Kontinents durch englische Seefahrer ist ein Faktum. Das Datum jedoch ist zu hinterfragen. Um diese Zeit, 1770, gab es wohl bereits schriftliche Aufzeichnungen und die heutige Zeitrechnung mit vierstelligen arabischen Zahlen. Aber Daten sind um diese Zeit noch nicht verlässlich. Nehmen wir an, wir wollten die Geschichte Australiens von der Entdeckung durch die Europäer darstellen. Ein unmögliches Unterfangen. Es gibt keine schriftlichen Dokumente mit Datierungen. Man hätte Eingeborene befragen können, doch deren Angaben wären widersprüchlich gewesen und hätten höchstens für eine Generation ein paar vage Informationen geliefert. Das Gleiche ließe sich sagen, wenn wir die Geschichte Europas vor einer gewissen Zeit aufzeichnen wollen. Verlässliche Geschichte erfordert verlässliche Dokumente, und zwar in großer Zahl. Im Zeitalter der Informatik wird die Datenmenge im Giga- oder Terabereich angegeben. Doch solche Mengen an Daten sind für ältere Zeiten illusorisch. Und wer maßt sich an, die Erdgeschichte, also die Zeit, als es noch keine Menschen und menschliche Kultur gab, darstellen zu wollen? Die etablierte Geschichte, die in den allermeisten Büchern niedergelegt ist und in den Schulen und an den Universitäten gelehrt wird, ignoriert diese Probleme. Sie glaubt naiv an wahre Inhalte und Daten, auch jenseits der Zeitschwelle. Die behauptete Geschichte wird somit zu einer Ansammlung von Märchen, Sagen und Legenden. Die napoleonischen Kriege zu Beginn des 19. Jahrhunderts dürften mehr oder weniger real sein. Die französische Revolution ab 1788-89 könnte der erste historische Komplex sein, welcher glaubhaft ist. Doch vor dieser Zeit taucht die verlässliche Geschichte innerhalb weniger Jahre in ein historisches Nirvana ab. Ein Jahr 1700 zu behaupten und mit Inhalten darstellen zu wollen, ist nicht korrekt. Der Dreißigjährige Krieg in einem 17. Jahrhundert hat nichts mit Geschichte zu tun. Der Hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich im späten Mittelalter kann höchstens inhaltlich ein Quäntchen Wahrheit haben. Die Kriege des Altertums, sei es der Perserkrieg gegen Athen oder die punischen Kriege zwischen Rom und Karthago, sind Geschichten, nicht Geschichte. Zu einer gewissen Zeit begann die Kolonisierung der neuen Welt von Europa aus, aber den Namen Kolumbus kann man vergessen, ebenfalls die Jahreszahl 1492. Zu Beginn der Neuzeit, anfangs des 16. Jahrhunderts, wird eine Reformation des Glaubens behauptet. Die Dokumente können aber erst ab etwa 1760 geschaffen worden sein. Die Reformation bleibt trotz der Fülle von Aufzeichnungen eine völlig verschwommene Sache. Und erst damals sind die unter dem Namen Bibel geschaffenen Erzählungen entstanden. Dabei tauchen Namen wie Augustinus, Hieronymus und Luther auf, die zeitlich auf einer Ebene stehen müssen. Die Geschichts- und Chronologiekritik hat die Aufgabe, die seit langem etablierte historische Hybris zu entlarven und die Geschichte auf ein vertretbares Maß zurechtzustutzen. Geschichts- und Chronologiekritik bedeutet logisch auch Zeitkürzung. Die Menschheits- und auch die Erdgeschichte sind in viel kürzeren Zeitspannen zu sehen, als gemeinhin angenommen. Geschichte im eigentlichen Sinne gibt es ab der Zeit, in welche geschichtliche Inhalte aufgezeichnet wurden. Schriftliche Aufzeichnungen bestimmen die historische Zeitschwelle. Doch die ältere aufgezeichnete Geschichte mit ihren Inhalten und Datierungen stellt eine groß angelegte Geschichtsfälschung dar. Mehrere Autoren sprechen deshalb von einer großen Aktion der Geschichtserfindung oder Geschichtsfälschung. Fälschung und Erfindung von Geschichte gingen am Anfang Hand in Hand. Vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts hatte niemand ein Interesse, wahre Geschichte zu schreiben. Der Autor sieht die Anfänge des Alphabets und der schriftlichen Aufzeichnung von Wörtern und Sprachen ungefähr 300 Jahre vor heute. Ab jener Zeit sind Aufzeichnungen auf Stein, Ton und Metall plausibel. Von eigentlichen geschichtlichen Aufzeichnungen kann jedoch nicht gesprochen werden. Den Beginn der Schrifttradition, also die Aufzeichnung von Texten auf Papier und Pergament, das Sammeln von Dokumenten, handschriftlich oder gedruckt, datiert der Autor auf die Zeit ab 1760. Es ist erlaubt, das genannte Datum zu gebrauchen, weil gleichzeitig mit den schriftlichen Aufzeichnungen auch die heute gebräuchliche Zeitrechnung ab Christi Geburt, die Anno Domini-Datierung, entstanden sein muss. Vor der Mitte des 18. Jahrhunderts ist es grundsätzlich nicht erlaubt, die Anno Domini-Zeitrechnung zu verwenden. Man muss stattdessen sagen, wie viele Jahre ungefähr vor heute zur Zeitrechnung AD, Anno Domini, nach Christus, und AC, Antechristum, vor Christus, der wichtigste Einwand. Wie soll es möglich sein, in weit entfernter Vergangenheit ein einzelnes Ereignis zeitlich genau zu bestimmen? Konventionelle Wissenschaftler wenden ein, dass es seit dem 20. Jahrhundert naturwissenschaftliche Datierungsmethoden gebe, die Carbonanalyse, Isotopenanalyse, Jahrringe, Warfen und so weiter. Aber wenn diese Instrumente tatsächlich verlässliche Ergebnisse liefern würden, wäre die Geschichts- und Chronologiekritik überflüssig. Die physikalischen Datierungsmethoden sind ein einziger riesiger Humbug. Die heutige Jahrzählung vor und nach Christi Geburt ist wahrscheinlich das Werk des französischen Jesuiten Denis Bedeau, latinisiert Dionysius Bedavius, mit der mittelalterlichen Variante Dionysius Exiguus. Dieser Gelehrte hat als erster die gesamte Geschichte in ein chronologisches System mit Epochen und Jahrzahlen gegossen. Anatoli Fomenko sieht als Schöpfer der heutigen historischen Chronologie und Geschichtsdarstellung den Gelehrten Joseph Justus Scaliger. Dieser hat zum Beispiel als erster das genaue Geburtsdatum von Jesus Christus bestimmt. Und erst seit ihm wissen wir, dass Kaiser Augustus am 19. August 14 nach Christus nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr in Nola bei Neapel gestorben ist. Die alten Jahrzahlen vor der sicheren Geschichtszeit haben nur eine numerologische Relevanz und sollten deshalb immer in Anführungszeichen gesetzt werden. Vor der Mitte des 18. Jahrhunderts sind kaum schriftliche Dokumente erhalten, außer Inschriften in Stein und Metall. Doch mit ein paar Inschriften und Wörtern lässt sich keine Geschichte rekonstruieren. Viele Forscher wissen, dass die schriftlichen Quellen in unseren Archiven und Bibliotheken nur ein beschränktes Alter haben. Doch statt dies zuzugeben, klammert man sich an angeblich uralte Dokumente auf Stein, Ton und Papyrus aus dem alten Orient. Doch auch die ägyptischen Hieroglyphen und die babylonischen Keilschrifttexte unterschreiten nicht die Zeitschwelle der schriftlichen Aufzeichnungen, die wir für Zentraleuropa bestimmen. Der alte Orient ist eine Schöpfung des europäischen Westens. Vor 1789 ist kein Datum, damit keine Quelle und folglich kein historischer Inhalt sicher und zeitlich bestimmbar. Wer sich auf solche Dokumente stützt, baut auf Sand. Vor dieser Zeit kann der Historiker nur schätzen. Es ist evident, dass Schätzungen je ungenauer und spekulativer werden, je mehr man auf der Zeitsäule hinabsteigt. Der Autor getraut sich keine Schätzungen abzugeben für Zeiten, die weiter als ungefähr 350 bis 400 Jahre vor heute liegen. Folglich ist die Entstehung der heutigen Menschheitskultur wahrscheinlich vor ungefähr 400 Jahren anzusetzen. Die historische Problematik betrifft die Zeiten weiter als 200 Jahre vor heute oder vor 1815. Die Geschichtskritik ist grundsätzlich so alt wie das Alter der geschriebenen Geschichte. Einige frühere Geschichtskritiker seien hier genannt. Der französische Geistliche Jean Hardouin bestritt die Echtheit aller alten Texte, vor allem der Bibel, der Kirchenväter und der griechischen und römischen Klassiker. Auch erklärte er die Urkunden, Konzilsakten, aber auch die antiken Münzen für Fälschungen aus späterer Zeit. Der holländische Jesuit Papenbroek behauptete, alle Urkunden seien unecht. Voltaire ist als erster großer Geschichtskritiker zu sehen. In seinen Schriften entrüstet er sich über die Absurdität vieler Einzelheiten der antiken und mittelalterlichen Geschichte. Vor 200 Jahren erschien in Düsseldorf aus der Feder eines Peter Franz Josef Müller das Werk »Meine Ansicht der Geschichte«. Darin sagt der Gelehrte, dass die klassischen Autoren und die übrige frühe schriftliche Überlieferung aus viel späterer Zeit stammen, als gemeinhin behauptet wird. Der englische Religionshistoriker Edward Johnson hat in den 1890er Jahren erstmals von einer großen Aktion der Geschichtserfindung gesprochen. Dabei nennt er auch vor allem klösterliche Fälschungszentren in Europa. Die Geschichtsfälschung datierte er auf den Beginn des 16. Jahrhunderts. Um 1900 publizierte der unbekannte, aber geniale Altphilologe Robert Baldauf zwei Broschüren mit Analysen griechischer und römischer Literatur. Darin wies er nach, dass diese klassischen Werke die deutsche und die romanischen Sprachen bedingten und innerhalb von nur einer Generation entstanden sein müssen. Eine wichtige Ergänzung zu Baldauf, dahinter steht zweifellos Friedrich Nietzsche. Der deutsche Historiker Wilhelm Kammmeier hat in den 1930er Jahren ebenfalls eine umfassende Fälschung der Geschichte und ihrer Quellen, der Urkunden und der Chroniken festgestellt und den Beginn dieser Aktion auf das Spätmittelalter datiert. Kammmeier sah auch die bewussten Widersprüche, welche die Geschichtsfälschung schuf. Die Erfinder wollten damit verhindern, dass man absolute Gewissheit hatte und sich auf eine bestimmte Quelle festlegen konnte. Der russische Philosoph Nikolai Morozov kritisierte zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals neben den geschichtlichen Inhalten auch die behaupteten Zeiträume. Er versuchte eine groß angelegte Kürzung der Menschheitsgeschichte. Seit den 1990er Jahren hat der russische Mathematiker Anatoli Fomenko durch den Vergleich und die Analyse alter Texte, der Bibel und der klassischen antiken Historiographen festgestellt, dass sich diese auf einige wenige Geschichten zurückführen lassen. Vor allem die Sage vom Trojanischen Krieg ist grundlegend. Ebenfalls hat Fomenko durch Analyse herausgefunden, dass sich die Epochen der antiken und mittelalterlichen Geschichte und ihrer Herrscher decken. Indem er die Parallelitäten oder Isomorphismen der historischen Inhalte und Zeitenfolgen offenlegte. Zusammen mit der Methode der Namensanalyse hat der Historiker Christoph Pfister seit 1999 die Ergebnisse von Fomenko weitergeführt und in seinem Werk Die Matrix der alten Geschichte und in weiteren Werken vor allem zur älteren Schweizer Geschichte fortgeführt. Gegenüber Fomenko liefert der Historiker auch zeitliche Schätzungen der Entstehung der neuzeitlichen Kultur und der Entstehung der Geschichtsfälschung sowie zum Beginn der wahren Geschichte. Die Geschichte beginnt mit schriftlichen Aufzeichnungen. Durch die Analyse und den Vergleich der Inhalte lassen sich diese auf Plausibilität hin prüfen. Die alten Jahrzahlen geben von selber einen Hinweis auf die Entstehungszeit. Vor der Schwelle der handschriftlichen und gedruckten Überlieferung gibt es keine Zeitstellungen und chronologische Einteilungen. Neben der Analyse der schriftlichen Überlieferung stellen die Baugeschichte und die Betrachtung der technischen Entwicklung gleichsam Königswege zu einer inhaltlichen und zeitlichen Neubestimmung der älteren menschlichen Kulturgeschichte dar. Baugeschichte und Architektur ermöglichen augenfällige Aufstellungen von Epochenfolgen. Damit lässt sich die Abfolge der alten Kulturen in etwa bestimmen und datieren, auch wenn keine schriftlichen Zeugnisse vorliegen. Vor allem ist hier auf eine technische Erfindung hinzuweisen, den Zement oder Mörtel. Mit diesem Bindemittel wurde es erst möglich, stabile Mauern und Hochbauten zu errichten. Die sogenannte Römerzeit gründete auf eine neue Bautechnik, ermöglicht durch Zement oder Mörtel. Vorher gab es nur Bauwerke aus vegetabilen Materialien wie Holz, Schilf, Stroh und Erdbauten. Als älteste nachweisbare Bauwerke kann man die sogenannten Pfahlbauten an den Seen in Süddeutschland und in der Schweiz betrachten. Ebenfalls als alte und älteste Bauten sind die Grabhügel oder Hügelgräber anzusehen, ferner die sogenannten Erdburgen. Erdburgen, also Wehranlagen aus Burghügeln, Wällen und Gräben, müssen älter sein als Steinburgen. Steinburgen, also Wehrbauten mit Türmen, Toren und Ringmauern, wurden in der Regel in bestehende Erdburgen hineingebaut. Der zeitliche Unterschied ist mit Jahrzehnten, nicht mit Jahrhunderten zu beurteilen. Antike Tempel, also Kultbauten aus einer Cella, mit einem gemauerten Umgang aus Bögen oder Säulen, sind älter als Kirchen. Neuzeitliche Kirchen, etwa aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wurden häufig unmittelbar über römischen Gutsgebäuden errichtet. Das beweist, dass der zeitliche Unterschied zwischen den beiden Baukulturen, Altertum und Mittelalter, sehr klein sein muss. Es verblüfft, dass die Reste römischer Bauten nördlich der Alpen unter fruchtbarem Boden, unter Weiden, Äckern und Wäldern zu liegen kamen. Die Ruinen wurden offenbar innerhalb weniger Jahre bis auf die Fundamente abgetragen, zwecks Wiederverwendung des Baumaterials. Die Grabhügel oder Hügelgräber wurden alle geplündert, die meisten im 19. Jahrhundert, aber viele schon vorher. Jene Kultur der künstlichen Hügel kann deshalb nicht so weit zurückliegen, wie die Archäologie behauptet. Die Holzstümpfe an den Seeufern der Schweiz und in Süddeutschland können höchstens ein paar Jahrhunderte alt sein, weil Holz sich zersetzt. Erdwerke wie Erdburgen und Grabhügel unterliegen dem Boden fließen. Sie würden nach vielen Jahrhunderten in der Landschaft nur mehr undeutlich sichtbar sein. Tatsächlich zeichnen sie sich heute noch überdeutlich ab. Die bereits erwähnte römische Baukultur rund um das Mittelmeer hat eindrucksvolle Reste hinterlassen. Die imposanten Monumente lassen vergessen, dass wir über die Kultur, die dahinter stand, sehr wenig wissen. Weder über den Ursprung, die Dauer und das Ende können wir genaue Aussagen machen. Nach vielleicht kaum mehr als zwei Generationen, nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, erwachte ein nostalgisches Interesse an der klassischen Antike, Renaissance genannt. Es gilt aber zu wissen, dass viele sogenannte antike Bauten später errichtet wurden. Der Parthenon auf der Akropolis von Athen wird als Inbegriff der altgriechischen Klassik angesehen. In Tat und Wahrheit war es eine christliche Kathedrale im antiken Stil errichtet, der Mutter Gottes Maria geweiht. Die Urheber dieses Bauwerks waren Franken, Katalanen oder Italiener, nicht die sagenhaften alten Griechen, sondern westliche Kreuzfahrer schufen das klassische Griechenland. Desgleichen in Rom. Die Säulen des Trajan und Mark Aurel, die Mark Aurel Reiterstatue und das Pantheon sind als nachklassische Bauwerke anzusehen. Die künstlerischen Ruinendarstellungen Roms eines Piranesi und die Betrachtungen über den Verfall des Römischen Reichs, etwa von Montesquieu und Gibbon, beweisen eine neuzeitliche Kultur, welche ein bestimmtes Bild eines vergangenen Altertums pflegte. Sobald die Antike wieder als Vorbild galt, wurden auch Bauwerke und vor allem Kunstgegenstände nachgeahmt oder gefälscht. Die römischen Münzen mit ihren realistischen, ausdrucksvollen Porträts von Kaisern bedingen die Kunst der Renaissance. Angeblich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, tatsächlich aber gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts, gab es in Italien einen Syriakus von Ancona, der überall in Griechenland antike Kunstschätze und Inschriften fand. Man muss richtig sagen, dass er diese Antiquitäten herstellte und sogar mit ihnen handelte. Syriakus von Ancona hat als erster den Parthenon bildlich dargestellt. Der Barock und der Klassizismus ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts sind ohne die Dominanz der klassischen Vorbilder nicht zu erklären. Wir bewundern die gerundeten Kolonnaden von der Peterskirche in Rom, vielleicht gegen 1790 errichtet. Ihr Vorbild findet sich im heutigen Jordanien, die Kolonnaden des rundlichen Marktplatzes von Gerasa. Es gab am Fuß des Vesuvs bei Neapel eine Stadt, welche durch einen Ausbruch jenes Vulkans zerstört wurde. Doch das berühmte Pompeji sah eher mittelalterlich aus. Erst durch die Ausgrabungen seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde jene Ruinenstadt zu einer Stätte der antiken Klassik stilisiert. Vor dem Ende des 18. Jahrhunderts war der kulturelle und bauliche Wandel im Grunde genommen schneller als heute. Die Bauten Roms belegen diesen schnellen Wandel. Die ersten Abbildungen Roms in den Chroniken von Hartmann Schädel und Sebastian Münster zeigen eine mittelalterliche Stadt. Man bemerkt in ihr aber ein paar antike Bauten, nämlich den Säulen des Trajan und Mark Aurel mit dem Kolosseum und dem Pantheon. Der holländische Künstler Maarten van Heemskerk zeichnete ein Rom, wie es kurz vor der barocken Umgestaltung aussah. Der Petersdom ist im Bau, doch ohne die späteren Veränderungen. Man kann diese Bilder in die 1760er Jahre setzen. Die letzterwähnte Zentralkirche der Christenheit wurde deshalb vielleicht um 1760 begonnen, doch das Bauwerk, das wir heute vor uns sehen, wurde wohl erst etwa gegen 1800 vollendet. Und erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kann man sicher sein, dass die Päpste in Rom am Tiber residiert haben. Auch in der Architekturgeschichte zählen die tatsächlichen Erscheinungsbilder, nicht die Bezeichnungen. Eine Fassade, die mit Ludwig XIV. Erklärt wird, ist nicht älter als ein barockes Bauwerk oder vielleicht sogar jünger. Die orthodoxe Kunstgeschichte zählt drei klassische Säulenordnungen auf. Dorisch sei die älteste, ionisch und korinthisch seien jünger. Die kritische Betrachtung jedoch zeigt, dass Tempel mit dorischen Säulen jünger sind als solche mit korinthischen Säulen. Die Kreuzfahrer des 18. Jahrhunderts haben uralte dorische Tempel errichtet, wie in Athen, in Poestum und in Segesta. Neben der Baugeschichte ist die Kunstgeschichte als zentrales Argument der Geschichts- und Chronologiekritik zu sehen. Grundsätzlich sind alle Bildwerke auf Holz, Leinwand und Papier zeitlich mit dem Beginn der schriftlichen Dokumente anzusetzen. Ein Albrecht Dürer, man beachte sein Kürzel AD, kann erst gewirkt haben, als die Jahrzahlen, zum Beispiel 1500, die er unter seine Werke setzte, bekannt waren. Und Dürer zeichnete auch moderne Schanzbefestigungen mit Bastionen. Diese sind erst in den 1760er Jahren aufgekommen. Die anderen Künstler können nicht älter sein. Das sogenannte goldene Zeitalter der flämischen und holländischen Malerei ist um 1770 zu sehen, nicht ein Jahrhundert vorher. Und alle Künstler, die man teilweise für über 500-jährig hält, seien es Botticelli, Michelangelo oder Raphael, stellen Landschaften und Städte dar, die wir teilweise noch heute wiedererkennen. Für die künstlerischen Techniken gilt das Gleiche wie für die Bauten. Die Malfarben mussten zuerst erfunden werden, ebenso das Papier und die Leinwand. Und solche Bildwerke halten sich nicht über viele Jahrhunderte. Sie müssen jünger sein als behauptet. Die Malerei und die sonstigen bildenden Künste waren Teil der Geschichtserfindung. Anatoly Fomenko bemerkt zu der berühmten Augustusstatue von Prima Porta, die 1863 gefunden wurde, diese setzt die Chronologie und die Geschichtsdarstellung von Justus Scaliger voraus. Die literarische Geschichtsfindung und Geschichtsfälschung ist eng verbunden mit der Erfindung von Alphabet und Schrift. Die Wissenschaftler vergessen, dass zur Aufzeichnung einer Sprache zuerst ein verbindliches Alphabet geschaffen werden musste. Zuerst wurden Kult- und Verkehrssprachen erfunden, die gesprochenen Nationalsprachen folgten. Die zeitliche Reihenfolge der klassischen Kultsprachen ist Griechisch, Lateinisch, zuletzt Hebräisch. Diese Sprachen sind in anderen Regionen entstanden, als die konventionelle Philologie behauptet. Der Ursprungsort des Griechischen ist unbekannt, aber wahrscheinlich in Westeuropa. Latein scheint in Gallien geschaffen worden zu sein. Hebräisch muss zwingend in Südwestdeutschland oder Helvetien entstanden sein, gleichzeitig mit dem Deutschen. Erst mit dem Ende der Römerzeit, mit dem fortgeschrittenen Mittelalter, begann die Schriftkultur, die wir heute kennen, mit gedruckten und handschriftlichen Dokumenten. Die Dokumente, die in Bibliotheken und Archiven abgelegt wurden, bedingten weitere kulturelle Errungenschaften. Zuerst mussten praktische Beschreibstoffe hergestellt werden, also Pergament, Papyrus und besonders Papier. Ohne Tinte und Druckerschwärze gibt es weder Handschriften noch gedruckte Bücher. Mit der Schriftkultur begannen die Literatur und die literarische Geschichtserfindung. Gleichzeitig ist auch die heute gebräuchliche Zeitrechnung mit vierstelligen arabischen Zahlen entstanden. Es gibt nur diese Jahrzählung, und diese kann nicht existiert haben, bevor es Aufzeichnungen gab. Die Geschichte der ersten Zeit, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, ist Sinngeschichte oder Geschichtsliteratur. Die Jahrzahlen sind Sinnzahlen. Die gesamte antike und mittelalterliche Schriftüberlieferung der ersten Zeit, die klassischen Autoren, die Bibel, Kirchenväter, die Chroniken, die Fiktion eines tausendjährigen byzantinischen Reiches, sind im Westen vornehmlich in Italien und in Frankreich entstanden. Die Schriften des oströmischen Kirchenvaters Basilius von Caesarea zum Beispiel wurden in Basel gedruckt und folglich auch dort verfasst. Diese angeblich uralte Überlieferung muss in kurzer Zeit innerhalb etwa einer Generation geschaffen worden sein. Das erkannte schon der genannte Robert Bald auf. Beispielsweise zeigen die vielen Parallelstellen zwischen Altem und Neuem Testament, dass die Bibel in kurzer Zeit geschrieben wurde, die Unterscheidung zwischen Alt und Neu hinfällig ist. Die Geschichtserfindung, Geschichtsfälschung oder Geschichtsdichtung hatten wohl mehrere Motive. Das Ende der Römerzeit bedeutete nur für kurze Zeit einen Rückschritt in der Zivilisation. Die neue Zeit, von uns irrig Mittelalter genannt, schuf eine neue Kultur zusammen mit vielen revolutionären technischen Erfindungen wie der Hochseeschifffahrt, dem Spiegel, dem Kompass, dem Buchdruck und dem Schießpulver. Die neue Ära hatte keine inhaltlich und zeitlich festgelegte Vergangenheit. Um diese zu erschaffen, wurde die große Aktion der literarischen Geschichtserfindung in Gang gesetzt. Der Zweck der Geschichtsfälschung war es, die neu geschaffene Kultur mit einer langen Vergangenheit zu versehen. So wurden auch zeitgenössische Ereignisse in alte Zeiten und Zusammenhänge versetzt. Das Streben der neuen abendländischen Kultur, sich ein hohes Alter zuzulegen, bestimmte sogar den Charakter der literarischen Produktion. Die vielen Handschriften, die geschaffen wurden, sollten Glauben machen, diese seien vor dem Buchdruck entstanden. Dabei wurden die meisten Handschriften von gedruckten Büchern abgeschrieben. Pergamenthandschriften sollten beweisen, jener Beschreibstoff sei älter als das Papier. Angebliche Fragmente biblischer Manuskripte werden heute vorzugsweise auf Papyrus geschrieben. Dahinter steht der Irrglaube, dieser sei der älteste Beschreibstoff. Sogar von den neu entstandenen Sprachen wurden künstlich alte Varianten hergestellt. Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Altfranzösisch und das italienische Vulgare. Den Gipfel der Sprachfälschung stellten eigens geschaffene, angeblich uralte Sprachen dar. In Deutschland wurde Gotisch erfunden und damit ein paar Bruchstücke des Neuen Testaments übersetzt. In Frankreich schuf man das homerische Griechisch, angeblich im ersten Jahrtausend vor Christus in Kleinasien entstanden, aber hinter dem legendären Homer verbirgt sich der Graf von Saint-Omer, ein fränkischer Minnesänger, der im mittelalterlichen Griechenland dichtete. Angeblich altgriechische Ortsnamen wie Attika und Athen sind romanisch. Der Name Bosporus ist französisch, die Dardanellen und Byzanz sind Bezeichnungen aus der Geografie des Frankenreichs. Angeblich altägyptische Namen wie Ramses, Cheops, Gizeh, Luxor, Gaza und Pelusium haben ebenfalls eine französische Wurzel. Die Schaffung alter Sprachen, die vorher nicht existiert haben, strahlte bis in den Osten. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist der Ursprung des Altpersischen anzusetzen. Und das angeblich uralte Sanskrit, übersetzt Heilige Schrift, in Indien, muss im ausgehenden 18. Jahrhundert von serbischen oder bulgarischen Missionaren geschaffen worden sein. Ebenfalls beeinflussten englische Missionare in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts indianische Wörter und Bezeichnungen in Nordamerika. Die Huronen, die Iowa, aber auch Hawaii und Aloha sind hebräischen Ursprungs. Die zeitliche Rückversetzung der Geschichte ist ein erster und wichtiger Anhaltspunkt der Geschichts- und Chronologiekritik. Wir würden uns für die Ereignisse in dem Zeitalter interessieren, in welchem sie geschrieben wurden, also dem 18. Jahrhundert. Stattdessen erfahren wir aus der gefälschten Überlieferung mehr über ein sagenhaftes Mittelalter und ein noch ferneres Altertum. Die Geschichtserfindung vermochte trotz ihrer Produktivität nicht, alle behaupteten Zeiten in gleicher Weise mit Inhalten zu füllen, So entstanden von selbst Lehrzeiten, Dark Ages. Das Mittelalter stellt vom Ende der Spätantike bis zum Spätmittelalter im Grunde eine tausendjährige Lehrzeit dar. In ihr lief die Zeit nicht vor, sondern rückwärts. Oder erklärt jemand glaubhaft, dass man in Westeuropa während tausend Jahren nur die Bibel, die Kirchenväter und ein paar antike Autoren gelesen habe, und diese wohlgemerkt handschriftlich? Die alte Geschichte stellt ein einziges historisches und chronologisches Nirvana dar, nur erleuchtet von einzelnen Epochen, Personen und Ereignissen, zwischen dem sogenannten kretischen oder mykenischen Griechenland und der griechischen Klassik klafft eine Zeitlücke von weit über 500 Jahren. Das Zeitalter Karls des Großen stellt eine lichtvolle Insel dar im Dunkel des Frühmittelalters. Das klassische Zeitalter Athens kennt seine größten Philosophen nicht, Platon und Aristoteles, weil diese erst nachträglich geschaffen wurden. Aber auch zwischen dem klassischen Griechenland und der klassischen römischen Antike klafft eine Lücke von mehreren hundert Jahren, nur ungenügend mit dem Begriff Hellenismus überdeckt. Weil alles zeitlich rückwärts angesiedelt wurde, stellen sogar das 17. und 18. Jahrhundert eigentliche Lehrzeiten dar. Erst später wurde versucht, diese Zeitalter mit Inhalten zu füllen. Durch die Analyse der zeitlichen Abfolge gewisser technischen Erfindungen, aber besonders durch die schon erwähnte Bau- und Architekturgeschichte, lässt sich für vielleicht etwas mehr als drei Jahrhunderte von heute eine gewisse Kulturfolge inhaltlich und zeitlich festlegen. Vielleicht ab 1780 kann man gewisse historische Ereignisse festlegen. So wurde vielleicht 1783 in Versailles der Friedensvertrag zwischen dem unabhängigen Nordamerika und England und Frankreich unterzeichnet. Die USA müssen also um diese Zeit gegründet worden sein. Auch das riesige Schloss von Versailles war damals im Bau. Die ruinösen finanziellen Folgen dieser größenwahnsinnigen Bauwut führten 1788-89 zum Ausbruch der Französischen Revolution. Die revolutionären Ereignisse in Europa machten die Fortsetzung der einverständlichen und über Jahrzehnte gepflegten Geschichtserfindung unmöglich. Der Bruch mit den Konventionen führte zur Entstehung von inhaltlich und zeitlich stimmigen Geschichtsaufzeichnungen. Zwischen 1789 und 1815 sind immer noch einzelne Daten, Personen und Ereignisse unsicher. Sogar die Person von Napoleon Bonaparte darf angezweifelt werden. Weshalb ging Napoleon mitten im Krieg 1798 für lange Zeit auf eine unverständliche militärische Expedition nach Ägypten? Und weshalb gibt es Aufzeichnungen über Napoleon auf der entlegenen Insel St. Helena? Die wachsende Vernetzung der Überlieferung machte es ab 1815 schwierig, literarische Fälschungen glaubhaft erscheinen zu lassen. Doch belegen die von Johann Andreas Schmeller herausgegebenen und angeblich althochdeutschen Texte und der von Konstantin von Tischendorf um 1850 hergestellte Codex Sinaiticus der Bibel, dass dies immer noch möglich war. Seit 150 Jahren werden fast nur noch einzelne falsche Schriften und Kunstgegenstände hergestellt. Der nach 1871 in Berlin aufgestellte Pergamonaltar, die Persephone aus Tarent um 1900, die 1939 entdeckte Goldbüste des Marc Aurel von Avenches in der Schweiz und die 1996 geborgene Statue des Keltenfürsten von Glauberg in Hessen beweisen, dass der Fälschungsprozess ungebremst weiterläuft. Unsere Kultur verlangt nach Antiquitäten, also werden solche geschaffen. Einige wichtige Fälscher von antiker Kunst des 20. Jahrhunderts sind namentlich bekannt. Etwa der italienische Bildhauer Alessio Rosena oder der holländische Kunstmaler Hans van der Mercheren. Die berühmten Schriftstücke von Qumran am Toten Meer enthalten das gesamte hebräische Testament. Die Entdeckung jener Papiere und Pergamente fällt nicht zufällig in das Jahr 1947-48 der Gründung des Staates Israel. Die gefälschte, Die erdichtete Geschichte ist an gewissen Merkmalen zu erkennen und zu widerlegen. Zuallererst fallen die meisten pseudohistorischen Erzählungen durch ihren grotesken und absurden Charakter auf. Das Gefühl sagt dem kritischen Betrachter, dass an den Inhalten etwas nicht stimmen kann. Angeblich soll ein Ludwig XIV. In Frankreich das Prunkschloss von Versailles errichtet haben. Die Kosten für diesen Bau sollen Auslöser für die französische Revolution gewesen sein. Doch zwischen Versailles und der Revolution werden etwa 80 Jahre behauptet. Die Kreuzzüge des Hochmittelalters, ab ungefähr 1100 nach Christus, sollen die Folge der Besetzung eines christlichen Jerusalems durch die Perser und später Araber um 640 nach Christus gewesen sein. Weshalb wartete das beleidigte Westeuropa ungefähr 350 Jahre, bis man sich zu einem militärischen Eingreifen im Orient entschloss? Auch andere Merkmale entlarven die erfundene Geschichte. Die alte Überlieferung ist nach gewissen Mustern, nach einer Matrix oder Blaupause geschaffen. Folglich müssen sich die Ereignisse wiederholen. Die Analyse erweist die Parallelitäten der Inhalte. Anatoly Fomenko und der Historiker Christoph Pfister haben sich ausführlich mit diesen historischen Stereotypen oder Isomorphismen befasst. Grundsätzlich liegt der ganzen alten Geschichte die Sage von Troja und dem Trojanischen Krieg zugrunde. Die Wiederholungen gleicher Inhalte sind ebenso auffällig. In antiker Zeit sollen Seevölker ins östliche Mittelmeer eingefallen sein. Im hohen Mittelalter werden die Kreuzzüge von westeuropäischen Ländern gegen die Levante geschildert. Den Seevölkern gelingt die Eroberung von Ägypten nicht. Die Kreuzfahrer erleiden wie die Seevölker im Nildelta eine völlige Niederlage. Die Burgunder in der sogenannten Völkerwanderungszeit werden im Raume Worms von den Hunnen vernichtet. Trotzdem gibt es im hohen Mittelalter wieder ein Burgunderreich. Und im Spätmittelalter entsteht zwischen Frankreich und Deutschland wiederum ein saghaftes Herzogtum Burgund, das von den beiden genannten Nationen 1476-77 urplötzlich vernichtet wird. Fast jeder römische Kaiser zog gegen die Parther oder Perser im Osten. Aber jedes Mal stehen diese Feinde wieder auf und in Spätrom nehmen die Perser sogar den römischen Kaiser Valerian gefangen. Perser gibt es auch im Mittelalter und in der Neuzeit. Sie scheinen über Jahrtausende unbesiegbar gewesen zu sein. Die Parallelitäten in der erfundenen Geschichte fallen jedem kritischen Betrachter auf. Da verwundert es, dass die meisten Geschichtsforscher trotzdem solche Fakten beiseite schieben oder verniedlichen. Frühere Forscher haben die Parallelitäten teilweise erkannt. Der große Historiker Ferdinand Gregorovius bemerkt an mehreren Stellen in seinen zwei im ausgehenden 19. Jahrhundert erschienenen Werken über die mittelalterliche Geschichte Roms und die mittelalterliche Geschichte Athens die verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen Antike und Mittelalter. Die Parallelitäten erweisen sich als ein Königsweg, um die alte Geschichte als Fiktion und Konstruktion zu entlarven. Anatoly Fomenko und der Historiker Christoph Pfister haben die wichtigsten Parallelitäten erkannt und vorzugsweise in Form von Tabellen dargestellt.
Thank you.
Die Zeiten der erfundenen Geschichte erweisen sich bei der Analyse als ebenso absurd wie die Inhalte. Die historische Chronologie hat nichts mit realen Epochen zu tun. Sie stellt ein groteskes System von Zeiten und Daten dar. In ihr gibt es Verdoppelungen, Zeitversetzungen und wiederkehrende Jahrzahlen. So soll um 400 nach Christus ein Hieronymus in Bethlehem die hebräische Bibel ins Lateinische übersetzt haben. Doch erst im 16. Jahrhundert, also nach 1100 Jahren, wurde die lateinische Vulgata jenes Kirchenvaters auf dem Konzil von Trient zur offiziellen katholischen Glaubensgrundlage erkoren. Ebenfalls 1100 Jahre nach Hieronymus übersetzte Luther die lateinische Bibel ins Deutsche. Haben Hieronymus und Luther die Bibel nur übersetzt oder selbst geschrieben? Und sind diese beiden Personen nicht identisch? Um 450 vor Christus soll Athen unter Perikles seine klassische Größe mit marmornen Bauwerken erreicht haben. Aber Rom wurde erst 500 Jahre später zu einer klassischen Stadt mit berühmten Monumenten aus Marmor. Wie erklärt man diese ungeheure Zeitversetzung, wodurch Griechenland und Italien nur durch den schmalen Meerarm der Adria getrennt sind? Der riesige Olympiaion-Tempel in Athen hat korinthische Kapitelle und soll im 6. Jahrhundert vor Christus begonnen worden sein. Doch erst Kaiser Hadrian habe das Bauwerk nach über einem halben Jahrtausend vollendet. Nach angeblich fast 2000 Jahren stehen von jenem Tempel immer noch 16 Säulen. Ist eine 2500-jährige Baugeschichte nicht absurd? Das gigantische Kolosseum in Rom soll im 1. Jahrhundert nach Christus gebaut worden sein. Und es ist immer noch sehr gut erhalten. Nur hätte man diesen Bau im Mittelalter als Steinbruch benutzt. Doch dieser Bau ist kaum 300 Jahre alt und wurde wahrscheinlich nie vollendet. Die Gotik soll um 1150 nach Christus mit der Kapelle von Saint-Denis bei Paris begonnen haben. Um 1200 werden die großen französischen Kathedralen von Reims, Amiens und Chartres angesetzt. Doch erst nach über 200 Jahren hätten die deutschen Städte begonnen, gotische Münster zu errichten. Und an diesen sei jahrhundertelang gebaut worden. Dauerte der Baustil der Gotik mehr als ein halbes Jahrtausend? Erst der Buchdruck vor 1500 nach Christus ermöglichte es, Texte dauerhaft zu überliefern. Doch die Überlieferung der antiken Literatur brauchte diese technische Erfindung offenbar nicht. Die Texte von Homer seien 2000 Jahre zuverlässig handschriftlich überliefert worden, ohne dass je ein Jota abgefallen sei. Die klassische griechisch-römische Literatur, Vergil, Horaz, Ovid, angeblich zur Zeit des Kaisers Augustus um Christi Geburt geschaffen, überdauerte ebenfalls mühelos 1500 Jahre, bis der rettende Buchdruck kam. Schon die alten Römer kannten den Beton, angewandt etwa für die Konstruktion der Kuppel des Pantheons in Rom. Doch nachher ging diese technische Erfindung angeblich für fast 1500 Jahre verloren. Und bei den Archäologen mussten verschiedene technische Erfindungen wie das Rad mehrmals wiederholt werden, weil eine unmögliche Chronologie dies erfordert. Die Geschichte der Entdeckung und Kolonialisierung der neuen Welt ist ein einziger Albtraum. Amerika soll 1492 entdeckt worden sein, allerdings nur ein paar unbedeutende Inseln der Bahamas. Im 16. Jahrhundert kämpften die Spanier in Südamerika. 1620 soll die englische Kolonisation Nordamerikas begonnen haben. Und erst um 1780 sind die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden. Die angebliche Geschichte des alten Orients besteht hauptsächlich aus Lehrzeiten. Also gibt es ein altassyrisches, ein mittelassyrisches und ein neuassyrisches Reich, alle getrennt durch jahrhundertelange Leerräume. Die Chronologie des alten Ägyptens quält sich durch Jahrtausende. Doch schon um 1100 vor Christus sollen die großen Zeiten jenes Reiches mit seinen Pyramiden und Tempeln geendet haben. Das danach folgende tausendjährige Siechtum hätten erst Julius Caesar und Kleopatra beendet. Die grotesk lange Chronologie zwingt auch die Geologen dazu, die Erdgeschichte um absurde Längen zu strecken. Statt Tausenden von Jahren werden deshalb Millionen von Jahren postuliert. Die alte, erfundene Geschichte ist eine Heldengeschichte. Wie in den Heldensagen wird die Glaubwürdigkeit der Erzählungen für den kritischen Betrachter arg strapaziert. Wie soll es Hannibal möglich gewesen sein, eine ganze Herde von Elefanten von Nordafrika über Spanien und über die Seealpen nach Italien geführt zu haben? Und wie soll wenig vorher ein König Pyrrhus von Epirus in Griechenland eine ebenso große Zahl von Elefanten über die Adria nach Italien gebracht haben? Aber auch Karl der Große und Friedrich der Zweite von Hohenstaufen hätten Herden von Elefanten und anderen exotischen Tieren durch Norditalien geführt. Der Karolinger Karl Martel habe in der Doppelschlacht von Tours und Poitiers 360.000 Sarazenen erschlagen, bei nur einigen Dutzend eigenen Verlusten. Schließlich war der genannte Heerführer ein tief christlicher Mensch, die Araber aber Ungläubige. Die alten Eidgenossen sollen in der Schlacht bei Murten innerhalb eines halben Tages von 100.000 Burgundern, deren 30.000 erschlagen haben, ebenfalls bei geringen eigenen Verlusten. Dabei seien die Schweizer in einer erdrückenden Minderzahl gewesen. Im Dreißigjährigen Krieg soll Deutschland unsäglich gelitten haben. Die meisten Städte sanken in Schutt und Asche und die Bevölkerung wurde dezimiert. Doch zur gleichen Zeit habe der Kupferstecher Matthäus Merian seine Ansichten der deutschen Städte geschaffen. Auf diesen sieht man wohlgebaute Städte. Von Zerstörungen oder von Not ist nichts zu sehen. Die erfundene Geschichte ist religiös bestimmt. Es gibt dort keinen Unterschied zwischen heilig und profan. Historiker, welche zwischen Kirchen und weltlicher Geschichte unterscheiden wollen, verstehen die Inhalte und Motive der Geschichtsfälschung nicht. Die Bibel und ihre Erzählungen gelten als Grundlage des Christentums, aber auch alle anderen historischen Geschichten sind religiös gefärbt. Die sogenannte heidnische Antike, die Griechen und die Römer, die Perser und die Karthager gehören ebenso zur Heilsgeschichte wie das christliche Mittelalter und die angeblich aufgeklärte Neuzeit. Bei den Parallelitäten wurde darauf hingewiesen, dass die Jesusgeschichte eine Variante der Geschichte von Julius Caesar darstellt oder umgekehrt. Und der oströmische Kirchenvater Basilius der Große von Caesarea ist ebenfalls eine Parallelgestalt zu Julius Caesar und folglich zu Jesus Christus. Schon die Einteilungen der Epochen weisen auf einen religiösen Ursprung hin. Die göttliche Trinität von Vater, Sohn und Heiligem Geist findet sich wieder in der Dreiheit von Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Sogar die Archäologie folgt mit den angeblichen Epochen von Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit diesem Schema. Die alte Geschichte vor dem Ausgang des 18. Jahrhunderts ist erfunden. Aber in diesen Erzählungen finden sich gewisse reale Epochen, die Spätantike und das Spätmittelalter. Und in den fiktiven Geschichten scheinen ein paar reale Ereignisse durch. Beispielsweise ist die Geschichte des Königs Salomon auf dem Hintergrund der Entdeckung und Kolonialisierung der neuen Welt zu sehen. Das beweisen die Anspielungen auf die spanischen Silberinflation in der Bibel. Man muss annehmen, dass die Geschichten des Alten und Neuen Testaments geschrieben wurden, als die Feuerwaffen aufkamen. Die erwähnten Trompeten, welche die Mauern von Jericho zum Einsturz brachten, sind als Kanonen anzusehen und mit jener Stadt ist wahrscheinlich Konstantinopel gemeint. Und hinter der fiktiven Geschichte der Kreuzzüge scheinen die Eroberungszüge westlicher Nationen, der Franken, Italiener, Katalanen und Aragonesen gegen die Levante durch. Jene kriegerischen Expeditionen sind irgendwann ab dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts anzusetzen. Die angeblichen punischen Kriege der alten Römer widerspiegeln die Bedrohung der westlichen Mittelmeerländer durch die nordafrikanischen Sarazenen im 18. Jahrhundert. Hinter der alten Geschichte sind ferner ein paar wahre, gut fassbare Komplexe zu erkennen. Der Historiker Christoph Pfister hat sich unter anderem ausgiebig mit dem Ursprung der Ortsnamen Europas und der alten Welt befasst. Dabei hat er herausgefunden, dass alle Länder, Fluss- und Ortsnamen nach den gleichen Grundsätzen und zeitgleich geschaffen wurden. Zentral sind die Begriffe Vesuv und Neapel oder Troja oder Ilium, dazu verschiedene christliche Wörter und antike und mittelalterliche Herrschernamen. Die einheitliche Namensgebung beweist einen zentralen politischen Willen und eine uniforme vesuvianische Religion kurz vor der Entstehung der Sprachen und der schriftlichen Dokumente. Doch von einer solchen Namensschöpfung wollte bisher niemand etwas wissen, weder die Geschichtsforschung noch die Philologie. Und nochmals soll ausdrücklich der Vesuv und Pompeji erwähnt werden. Zu einer gewissen Zeit brach jener Vulkan hinter Neapel aus und zerstörte die Stadt Pompeji und deren Umgebung. Nur wüssten wir gerne das genaue Datum. Die Geschichte der europäischen Kultur und Religion würde damit um vieles klarer. Nicht nur Pompeji wurde von der Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts zur klassischen antiken Stätte hochstilisiert. Zur gleichen Zeit wie die verschüttete Stadt am Fuße des Vesuvs entdeckte man Paestum, südlich von Salerno, mit seinen drei wunderbar erhaltenen dorischen Tempeln. Die Bewunderer der klassischen Antike besuchten deshalb beide Orte. Die Tempel von Paestum in Unteritalien sind sicher nicht so alt wie behauptet, gleich wie jene von Agrigent und Segesta auf Sizilien. Der dorische Parthenon auf der Akropolis in Athen wurde schon erwähnt. Die eigentliche Geschichtsschreibung entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Vorher gab es nur Chroniken und Dokumente. Die literarische Geschichtsschreibung schuf eine geglättete, vordergründig plausibel erscheinende Darstellung einer fiktiven Vergangenheit. Dabei wurden alle Widersprüche, Absurditäten, Leerzeichen der Vorlagen ignoriert oder verniedlicht. Die heute wissenschaftliche Geschichtsdarstellung fußt immer noch auf der Grundlage der literarischen Historiografie, garniert mit den fiktiven Dokumenten der großen Aktion. Die alte Überlieferung ruht auf einer sehr schmalen Grundlage. Der russische Mathematiker Anatoly Fomenko betont, dass die literarische Geschichtserfindung aus wenigen Elementen aufgebaut ist. Petrarca etwa hat eine reiche antike und mittelalterliche Überlieferung quasi aus dem Nichts geschaffen. Die Unstimmigkeiten in der offiziellen alten Geschichte fallen auch den Forschern auf. Doch statt das ganze Bild zu verwerfen, sucht man es mit faulen Tricks zu retten. Also beschränkt man sich auf kleine Ausschnitte der Darstellung. Oder man beschwört reale Dokumente, Gegenstände und Bodenfunde als angebliche Beweise für Zeiten und Ereignisse, die es nie gegeben hat. Wenn der Kaiser keine Kleider anhat, dann kann er auch keine Fetzen tragen. Die universitären Wissenschaften, die sich mit der Geschichte der Menschheit und der Erde beschäftigen, sind in Dogmatismus und Orthodoxie erstarrt, in einer ausweglosen Lage gefangen. Aber man darf nicht vergessen, auf der ganzen Welt gibt es Tausende von hochbezahlten Staatsangestellten, Professoren, Archäologen, Lehrern, welche das unmögliche Geschichtsbild vertreten. Und diese Leute haben begreiflicherweise kein Interesse, dass sich daran etwas ändert. Doch es braucht eine neue Wissenschaft von der Geschichte. Dazu ist zuerst eine neue Einstellung zu den Dingen nötig. Der Rationalismus und Nominalismus führt nirgendwo hin. Statt orthodoxer Schemen, Altertum, Mittelalter, Neuzeit und so weiter, muss die Betrachtung der Sache gerecht werden. Für ein neues Geschichtsbild ist vor allem ein gesunder Menschenverstand gefragt, dazu eine kritische Grundeinstellung. Diese Eigenschaften trennen Absurde von möglichen Inhalten. Der literarische Wert der alten Überlieferung, also der Bibel, der Kirchenväter, der griechischen und römischen, der mittelalterlichen und neuzeitlichen Autoren, samt der alten Kunst und Baukunst, wird durch die Geschichtskritik nicht angetastet. Wir verwerfen auch nicht die Märchen der Gebrüder Grimm, weil ihre Inhalte fiktiv sind. Die Nationen halten Mythen in Ehren, daran ist nichts auszusetzen. Aber man soll wissen, dass diese Ereignisse und Gestalten fiktiv sind. Es gab keine Magna Carta Libertatum in England 1215 und keine Schlacht auf dem Amselfeld 1389 in Serbien. Und sowohl der Gallierfürst Vercingetorix oder der Germanenfürst Hermann der Cherusker, gleich wie Jeanne d'Arc in Frankreich und Wilhelm Tell in der Schweiz, sind Sagenfiguren. Für die Betrachtung der Vergangenheit ist eine Art emotionaler Evidenz nötig. Man muss spüren, was möglich und was unmöglich ist. Wer die Dinge fühlt, kann zum Beispiel nicht glauben, dass die altägyptischen Pyramiden vor Jahrtausenden gebaut wurden. Und mit dieser Einstellung ist es unmöglich, Versailles oder den Vatikan 3 oder 4 Jahrhunderte vor heute anzusetzen. Und so gut wie Hannibals Elefanten dem Märchenreich angehören, so ist auch Alexanders Zug nach Indien und Zentralasien völlig unglaubwürdig. Die Geschichtskritik befreit uns auch von düsteren historischen Ballast. Bluttaten wie die sizilianische Vesper oder die Bartholomäusnacht hat es nicht gegeben, so wenig wie grausame Hexenverfolgungen. Je weiter man versucht, in die Vergangenheit einzudringen, desto dunkler wird das Bild. Zuletzt kommt man zu der dem antiken Philosophen namens Sokrates zugeschriebenen Erkenntnis: Ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Schließlich muss man eingestehen, ignoramus et ignorabimus, wir wissen es nicht und werden es nie wissen. Und wie steht es mit den Anfängen der Menschheit, mit der Erdgeschichte und mit dem Ursprung des Universums? Auch hier kann man mit dem Philosophen Ludwig Wittgenstein antworten. Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Das war ein Beitrag von Knopfloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird in Gemeinfreiheit im Sinne des Copyleft herausgegeben. Der Ersteller verzichtet damit auf jegliche Rechtsansprüche. Weitere Podcasts, Videos und Artikel und bei Gefallen auch ein Kaffeekässeli sind auf www.knopfloch.ch zu finden. Vielen Dank und auf Wiederhören.